Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr über meine heutige Gesprächspartnerin, die Kapellmeisterin der Deutschen Oper Berlin, Yi-Chen Lin. Wunderbar, dass wir uns jetzt hier treffen können an der Deutschen Oper. Sie stecken ja gerade mitten in den Proben. Kommen Sie gerade von der Probe?
Nein, aber wir haben später eine, heute Abend, aha, die Klavierhauptprobe.
Genau. Ja, so langsam nähert es sich ja der Premiere, nicht?
Ja, noch fast eine Woche.
Naja. Wie soll man sich eigentlich vorstellen? Als Dirigentin, als Pianistin, als Geigerin, als alles zusammen?
Also im Moment hier habe ich die Position als Dirigentin. Genau. Sonst spiele ich auch Geige und Klavier, aber also im Moment ist meine Hauptberufung doch Dirigent.
Und Menschen mögen das ja auch, ja, andere in Kategorien reinzustecken. Wie sieht das eigentlich mit der Nationalität aus? Sagt man taiwanesisch, chinesisch, österreichisch?
Ich bevorzuge taiwanesisch. Mhm. Alles andere, ja, wie man das dann später schreibt, ist mir eigentlich, also ich, ja, für mich bin ich Taiwanesin.
Ja, vielleicht können wir ja mal zunächst auf die Biografie zu sprechen kommen. Mhm. Sie sind ja in Taipeh geboren und aufgewachsen, genau, zumindest die ersten 8 Jahre da verbracht. Und ich habe gelesen, mit 5 Jahren haben Sie schon begonnen, Geige zu lernen.
Es war vielleicht auch noch früher.
Noch früher sogar.
Ja, weil mein Großvater hat kleine Kinder unterrichtet auf der Geige. Und wir haben zu Hause sehr viele kleine Instrumente rumliegen gehabt und wir haben das einfach als Spielzeug auch schon genommen. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu definieren, wann der Anfang war, aber es war auf jeden Fall relativ früh. So mit 3, 4 hat man schon das Instrument in der Hand gehabt.
Ja. Aber sind Sie denn mit westlicher klassischer Musik groß geworden?
Ja, also er hat westliche klassische Musik, quasi Geige an kleinen Kinder, hat er unterrichtet.
Genau. Aber das war noch eher ungewöhnlich, oder?
Ja, er war doch, also ja, es gab nicht so viele in seiner Generation, aber er wollte das unbedingt machen, hat angefangen mit der Geige, eigentlich war er Sportler, mein Großvater, aber dann wollte er wohl eine Dame beeindrucken und ist auf die Geige umgestiegen und so hat das angefangen. Genau. Und dann hat er uns das auch weitergegeben. Er hat auch zu Hause diese sogenannte Suzuki-Methode praktiziert. Und das heißt, wir haben sehr viele Kinder, die also Geige gelernt haben. Und dann konnten wir an einem Samstag bei uns zu Hause, wo es ein riesen Wohnzimmer gab, wir konnten auch da Radfahren im Wohnzimmer, gab es dann wirklich so ein Ensembleunterricht mit ganz vielen Geigen und er hat da dirigiert und wir haben einfach so kleine Sachen gespielt, so Strauß, Donauwalze oder so, das hat er gern gehabt, ja.
Ja, da muss man ja auch leidensfähig sein als Lehrer, nicht?
Mit so viele kleine Geigen, wirklich.
War das Ihr Wunsch damals schon, können Sie sich daran erinnern oder war das einfach...
Geige zu spielen?
Ja,
ich weiß nicht, das lag einfach da, das kam sehr natürlich, meine ganze fast... komplette Familie unterrichtet eben Musik und das lief einfach in jedem Stock so durch. Also man hat das immer mitgekriegt, deswegen gab es, glaube ich, nicht so viel zur Auswahl. Es gab immer dann wieder so, ja, willst du üben oder nicht? Das gab es schon, aber ja, wir kamen ziemlich natürlich dazu, also meine Geschwister und ich.
Und dann sind Sie mit 8 Jahren mit der Familie nach Wien gezogen?
Genau, also weil meine Eltern haben sich beim Studieren in Wien kennengelernt. Und meine Mutter wollte noch den Kindern quasi später, also Jahre später, die Kultur zeigen, die sie in der Jugendzeit erlebt hat. Und dann wollte sie uns ein paar Jahre so nach Wien bringen, die Stadt zeigen, die sie so gern hat. Und dann sind wir quasi bis jetzt in Europa geblieben. Ja, ja, also meine ganze Familie im Prinzip ist in Europa.
Ja, Ihre offizielle Biografie ist ja relativ kurz und knapp. Ich habe aber noch irgendwo eine ältere Biografie gefunden im Internet. Ja. Und da steht drin, dass Sie mit 10 Jahren schon das Violinkonzert von Max Bruch als Solistin in Russland gespielt haben.
Ach so, ja, das gab es auch,
ja. Ja, und dass Sie danach dann noch zahlreiche Konzerte und auch Wettbewerbssiege erlebt haben.
Ach so, ja.
Das heißt, haben Sie so eine Wunderkind-Karriere hinter sich?
Ja, man hat das getan, was man konnte. Nein, also wir haben einfach Geige und Klavier gespielt, meine Schwester und ich. Mein Bruder hat Cello gespielt. Und ja, wir haben uns einfach gegenseitig auch begleitet, weil wir beide auch Klavier spielen. Und so kam ich auch ein bisschen ins Dirigieren, weil ich relativ jung, so mit 10, 11, die ganzen Geigenkonzerte auch für meine Schwester begleitet habe. Und ja, dann haben mich einfach so Dirigenten im Konzert gesehen und mich gefragt, weil ich habe damals, also so wie die Kinder das so machen, ich habe damals alle Noten immer verloren. mit allen Fingersätzen drin. Und dann hat meine Mutter einfach kurzerhand gesagt, spiel das doch auswendig, einfach so. Und als Kind überlegt man das sich gar nicht. Und dann habe ich das getan und dann hat das eben ein Dirigent gesehen und sagt, sag mal, also willst du da nicht da dirigentisch tätig sein? Das hat dann so jung noch nicht geklappt, aber später hatte ich dann doch, also so mit 17, 18, doch den Wunsch, das zu machen. Und er hatte recht, das war doch so meine Leidenschaft. Oder ist geworden, ja. Mhm.
Genau. Ja, und dann haben wir mit 18 ja auch angefangen
zu studieren. Genau, so ein bisschen vorher angefangen, mich damit zu beschäftigen. Natürlich, wenn man Klavier spielt und so, also mein Lehrer hat immer gesagt, wenn ich irgendeine Klaviersonate gespielt habe, trotzdem, ja, das ist die Oboe hier, das sind die Bässe hier. Und das hat schon sehr viel Idee gegeben. Also ein Klavierlehrer war Russe und er hat bei Schostakowitsch auch Instrumentation gelernt. Und das hat mich immer so beeindruckt und genau das hat er irgendwie in den Unterricht auch weitergegeben. Und eben diese Farben, also von den Instrumenten. Und dann hat es mich schon sehr gereizt, das auch so auszuprobieren. Und das konnte ich dann im Studium, also in Wien, machen.
Es kommt immer diese Frage nach den Vorbildern, nach den Rollenmodellen und so. Wie ist das, wenn man als junge Frau Dirigentin werden will? Da gab es ja damals noch nicht so viele.
Ja, aber da habe ich
mir... Das ist noch nicht so lange her, aber trotzdem.
Ja, aber da habe ich mir tatsächlich auch keine Gedanken gemacht groß, weil, also meine Mutter hat zum Beispiel auch schon, mein Großvater hat neben diesen ganzen Kinder, also Streichorchester, hat er auch in seinen jüngeren Jahren, also so, wo er jünger war, so mit 40 und so, hat er tatsächlich auch einen Kinderchor gehabt, wo die ganze Familie mitgesungen hat, also alle seine Kinder. Und die sind auch wirklich für damals wirklich ziemlich fortgeschritten, sind sie überall auf der Welt rumgetourt. Und später, also meine Mutter hat dann auch immer so irgendwelche Stimmproben gemacht, das ist ganz natürlich einfach. Und sie hat auch später im Unterricht also dirigiert, so Chor oder so. Deswegen war es für mich eigentlich, habe ich mir wirklich nicht überlegt, plötzlich, das sind ja nur Männer, weil zu Hause sieht es ja schon anders aus und so. Und ich hatte keine großen Vorbilder und habe auch nicht irgendwie, eben habe mir keine Gedanken gemacht, dass es jetzt wirklich was Außergewöhnliches ist, sondern also alle studieren, dirigieren, mache ich das auch? Mache ich das ja oder nicht? Ja, genau. So wie wenn man Geige oder Klavier spielt, eigentlich gar nicht überlegt, darf ich das oder nicht?
Stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Naja, nur fängt man damit ja in der Regel wesentlich früher an und dann ist das
auch. Ja, nein, also Geige saß in den 50er, 40er Jahren auch ganz anders aus also als jetzt.
Ja. Genau. Ja, das stimmt. Ja, und dann wirkt es so in Ihrer Biografie, als hätten Sie plötzlich alles gleichzeitig gemacht. Ich habe gesehen, 2009 haben Sie dann debütiert als Dirigentin, also als Profi irgendwie im Orchester mit dem ORF, Rundfunk-Sinfonieorchester in Wien.
Genau, dann war die Diplomprüfung.
Ah, okay. Genau. Dann waren Sie 2009 bis 2011 an der Orchesterakademie der Oper Zürich als Geigerin.
Genau.
Und Sie waren dann noch 2010 Korrepetitorin an der Oper Valencia als Pianistin.
Ja, das war alles wirklich so ein bisschen gleichzeitig. Also in Zürich wollte ich auf jeden Fall ein bisschen von der anderen Seite Opernduft schnuppern. Also ich habe mich angemeldet für die Stelle, also der Akademie für Geige und für Korrepetition, beides. Also ich hätte mich für beides beworben und vorbereitet, aber dann hat was Geigenprobespiel zuerst und ich habe es gewonnen, dann habe ich das andere gelassen. Weiß nicht, vielleicht wäre es anders geworden, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das ging alles so ein bisschen gleichzeitig. Ich habe beides zusammen studiert, also Geige und Dirigieren zur selben Zeit, fast gleichzeitig abgeschlossen. Ja, also haben Sie recht, das war alles so drunter und drüber. Ja.
Aber genau. War denn damals schon klar, Sie wollten eigentlich Dirigentin werden oder war das noch offen, ob Geigerin oder Dirigentin oder ob man das beides verbinden kann dauerhaft?
Also ich habe das bis jetzt auch noch nicht so... Also entschieden, dass ich quasi keine Geigerin mehr bin oder Pianistin, weil irgendwie man ist einfach Musiker. Und also natürlich tue ich jetzt Dirigieren einfach die meiste Zeit, aber ich spiele auch gerne, also solange die Zeit es zulässt, spiele ich auch gerne ein paar Töne wieder, dass man auch ein bisschen wieder zurückkommt. Genau.
Na gut, ich meine, es ist ein Unterschied, ob man das jetzt als Amateur oder hobbymäßig macht oder
ja,
das wirklich professionell macht auf der Bühne oder so ein Bruchviolinkonzert oder sowas, da muss man ja schon drinbleiben.
Ne? Nein, also ich spiele schon ab und zu auch noch Kammermusik und so mit meinem Mann, der arbeitet in Zürich, auch Geiger und ja, also wenn die Zeit das zulässt, dann spiele ich schon gerne. Aber im Moment eben hauptsächlich dirigieren, das nimmt auch schon ziemlich viel Zeit, also so ein Job hat hat, nimmt schon Zeit in Anspruch.
Ja, ich habe gelesen, Sie haben eine ganze Reihe von Opern dirigiert. Sie haben in Opernhäusern oder Festivals und Opernhäusern in Pesaro, in Madrid, in Bologna, Teneriffa, Lissabon, haben in Figaro dirigiert, Carmen und Rossini, Viaggio a Reims. Sie haben aber auch dann ein Sinfonieorchester dirigiert in der Tonhalle Zürich und Gulbenkian in Lissabon. Das Sinfonieorchester sind schon große Namen. Warum sind Sie dann vor einem Jahr als Kapellmeisterin und offiziell heißen Sie auch Assistentin des Generalmusikdirektors hier nach Berlin gekommen?
Naja, also ich habe noch nie so eine Stelle gehabt. Und wie Sie das gesagt haben, war ich immer sehr viel unterwegs, freischaffend und habe mit Orchestern und Häusern gearbeitet, Sängern gearbeitet. Und da wollte ich, also ich bin in eine Agentur gekommen, die haben mir eigentlich dann gesagt, willst du das nicht probieren, weil wir haben darüber gesprochen mit meinen Agenten auch, dass ich gerne Wagner mache, weil im Repertoire habe ich das noch nicht und wollte das unbedingt probieren. Und dann hat er sich überlegt, das ist doch die richtige Adresse, probier das doch mal. Und dann habe ich das mal einfach, bin ich gekommen, habe es versucht und also das war übrigens auch mein erstes Vordirigat. Und dann hat es irgendwie geklappt. Und dann, ja, seitdem sind wir hier. Aber wegen Corona war leider die letzte Saison nicht so, wie es sein sollte, also normalerweise. Und deswegen, ja, jetzt fängt es so ein bisschen an für mich langsam. Mhm. Genau.
Ja, ich hab das gesehen. Ich weiß nicht, ob das alles so stimmt, was man da so im Internet findet. Aber Sie sollten hier die Zauberflöte dirigieren, Sie sollten Hänsel und Gretel dirigieren, Figaro, Rigoletto, Traviata.
Hätte es sein sollen, ja.
Genau, hätte sein sollen.
Ja, genau. Also alles, also man wartet drauf und dann wird so eines nach dem anderen vor den Augen so weggeschnitten. Das war da auch nicht besonders erfreulich, würde ich mal sagen. Dazu kommt aber, weil die Planung ja immer sehr spontan dann plötzlich werden musste, kamen dann sehr, also Sachen im letzten Moment auch, ja, in 3 Wochen das und in 2 Wochen das und so. Das hat schon ein bisschen da meine Planung ein bisschen umgehauen. Und es ist schon ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn man weiß, die Saisonplanung, also die eigene Saisonplanung, dann weiß man, wie man sich vorbereitet. Aber das war dann, ich glaube, für alle Musiker war das einfach eine Saison mit viel Flexibilität verbunden und mit viel auch Enttäuschungen, muss man sagen, also wenn etwas nicht stattfinden konnte. Ja. Ja.
Aber haben Sie denn schon das Orchester hier dirigiert in einer Aufführung?
In einer Aufführung noch nicht. Ja, also Greek wäre die erste. Und das ist für mich.
Das heißt, Sie sind seit einem Jahr hier als Kapellmeisterin und alle Dirigate sind irgendwie abgesagt worden wegen Corona.
Ja, ich konnte ein paar Proben machen, Gott sei Dank, also immerhin das. Aber ja, das ist so mit Corona. Ja.
Waren Sie denn ansonsten in Proben, waren Sie beteiligt? Es klingt ja schon so ein bisschen merkwürdig, dass Sie so als Dirigentin unterwegs waren, in großen Häusern oder mittelgroßen Häusern dirigiert haben. Ja. Und plötzlich haben Sie dann hier noch als Berufsbezeichnung Assistentin des Generalmusikdirektors. Das klingt im ersten Moment wie ein Rückschritt.
Ja, also es kommt drauf an. Man kann auch einmal so zurückkommen und sich besinnen und dann schauen, weil es ist eine ganz andere Sache, ob man eine eigene Produktion hat, was ich immer hatte, oder ob man jetzt wirklich unterstützend assistiert oder quasi Nachdirigate. Und sowas muss man auch können und das wollte ich auf jeden Fall hier mal probiert haben, bevor man dann später nicht mehr probieren kann. Genau.
Und da kann man auch noch von profitieren, auch als...
Man kann immer was lernen.
Als Dirigentin, die schon 10 Jahre irgendwie Berufserfahrung hat, ist trotzdem gut nochmal.
Man kann immer was lernen.
Genau. Das stimmt.
Ja. Obwohl dieser Job ist wirklich eher mehr für so ein, ich sag mal, ein Single, der oder sie, die also wenig anderes zu tun hat, weil man ist wirklich sehr gebunden ans Haus. Was ich auch sehr schön finde, also weil man ist dann in einer Stadt, nicht so wie vorher da, mal da und so, bin ich froh und Berlin ist. Also wirklich, da in unserer Ecke finde ich wunderschön. Ja, viel weiter sind wir noch nicht gekommen. Es gab die Zeit nicht, aber also die Ecke, wo wir sind hier an der Deutschen Oper, finde ich super.
Genau. Das heißt, so Gastdirigate und solche Gastproduktionen können Sie im Moment gar nicht machen, weil Sie so eingebunden sind hier.
Doch. Aber man versucht da das abzusprechen und dann gibt es schon auch. Diese Saison gehe ich dann auch nach Belgien auch und dann gibt es noch eine Conte of Man am Ende der Saison. Also nicht so viele Opern, weil die dauern immer etwas länger. Aber ich bin dann auch noch bei SWR und noch auch wieder in der Tonhalle. Also es gibt schon ein paar kleine, kürzere Sachen. wo man dann kurz rauskommen kann. Mhm. Genau. Ich habe ja auch noch einen Kollegen, der mit mir die Stelle teilt, dann können wir uns das auch ein bisschen ausmachen.
Ah, so. Genau. Ja. Aber sagen Sie noch mal ganz kurz, was machen Sie als Assistentin des Generalmusikdirektors? Was bedeutet das?
Das bedeutet, wenn wir eine Produktion haben, sitze ich dann daneben, beziehungsweise also wenn der gerade nicht da ist, dann dirigiere ich in der szenischen Probe die Sänger und einfach, dass die Probe laufen kann, also mit der Regie, die dauern relativ lange immer. Also dann dirigiere ich und dann kommt er und wenn er mit dem Orchester arbeitet, dann sitze ich hinten, höre mir ein bisschen Balance an, also wie es zwischen Orchester und der Bühne aussieht, ob alles durchkommt, wie es im Orchester wirkt. Das ist im Prinzip mein Job.
Hm. Genau. Wir haben den Namen noch nicht genannt. Donald Wanickels ist ja hier im Haus der
Generalmusikdirektor. Ja, genau,
Generalmusik- genau. Genau. Sind Sie denn auch in die musikalische Interpretation, in die Arbeit mit der Partitur irgendwie eingebunden? Machen Sie das zusammen oder ist es dann doch so, dass er das entscheidet?
Also letztendlich entscheidet dann der Chef. Mhm. Also ich assistiere nicht nur den Generalmusikdirektor, sondern auch sehr viele Gastdirigenten, die herkommen. Und der dirigiert, hat wirklich zu entscheiden da vorne. Mhm. Natürlich spricht man über Sachen und es hängt auch sehr oft von der Regie ab und so, aber eigentlich muss ich mich danach richten. Und das ist für mich ein neuer Aspekt, also ein sehr interessanter, weil da kriegt man sehr viele neue Impulse.
Weil Sie sehen, wie andere mit der Partitur umgehen.
Genau.
Oder auch wie sie in der Probe irgendwas vermitteln und wie man es machen sollte oder wie man es vielleicht auch nicht machen sollte.
Ja, man kann immer lernen.
Wie sieht es denn jetzt so in der nächsten Saison aus oder in der nächsten Zeit? Jetzt kommen all die nachgeholten Produktionen?
Ja, also kommt, glaube ich, eine Zauberflöte, gibt es dann noch Barbier und dann, was gab es noch? Ballo in Maschera und Viaggio Reims. Also ja, so das ist, was mir so gerade einfällt, aber ich muss da auch noch ein bisschen reinschauen.
Das heißt, man wird sie dann endlich auch im
Operngraben erleben können? Ja, ich hoffe, endlich, ja.
Und auch beim Applaus dann vor dem Vorhang.
Ja, also jetzt gerade erstmal bei Turnage. Genau, das sind wir. Genau. Also das ist das Erste vor dem Ziel, also genau. Vor den Augen.
Ja. Ja, dann machen wir nochmal kurz den Werbeblock. Warum sollte man die Produktion Greek von Mark Anthony Turnage besuchen und kennen? Was erwartet einen da?
Weil es ganz was anderes ist, als was man sonst in der Oper hören würde. Erstens sind wir schon ganz anders, weil wir nicht im Saal sind. So wie immer, sondern wir sind auf dem Parkdeck. Das hatten wir schon letztes Jahr, glaube ich, da also gehabt mit Rheingold. Also nicht ich, aber es gab schon. Aber jetzt wird der Parkdeck der Hauptdarsteller quasi, bis die Saison so richtig also im Saal beginnt. Ja, das ist etwas Spezielles, weil man sitzt Open Air, man probt auch anders. Wir mussten zum Beispiel vorgestern eine Probe, die stattgefunden hätte, mussten wir wirklich warten. Also 2 Stunden davon konnten wir nicht proben, von 3, weil es geregnet hat. Und das sind so Faktoren, also die im Saal und im Haus nicht passieren.
Ach, das heißt, Parkdeck ist oben, das oberste. Da ist keine Decke mehr drüber.
Also das Orchester, das Orchester ist abgedeckt. Mhm. Genau, also wir sind quasi im Trockenen, außer der Wind kommt, dann regnet alles rein. Das war eben der Fall. Die ganzen Sänger, also die 4, die wir haben, dazu kommen wir noch, die sind dann unten. Und wenn es regnet, dann werden alle, bleiben nicht trocken.
Und die Zuschauer sitzen auch draußen?
Die Zuschauer sitzen auch draußen, sehr schön Open Air. Es hat eine wunderschöne Akustik, also man glaubt das gar nicht so für Open Air, aber es hat überhaupt keinen Bedarf an Verstärkung. Also wir werden das da und dort machen, weil das Stück da und dort es fordert oder nötig hat oder beziehungsweise es ist vorgeschrieben, aber eigentlich bräuchte man dort überhaupt keine Verstärkung, weil es so geschlossen, jedoch offene Akustik hat und es klingt wirklich schön. Ja, genau. Glaubt man gar nicht, es sieht ganz anders aus. Das ist Punkt 1, wieso man sich darauf freuen soll. Und Punkt 2, die Musik ist sehr, sagen wir mal, auch anders als was man so erwartet. Nicht nur so, wow, schöner Klang und so, sondern es kann sehr hat sehr viele Ecken und Kanten, sehr viele Charaktere. Der Komponist Mark Anthony Turnage hat sehr viele Stilrichtungen eingemischt. Ja, man hört Jazz, man hört Rock, man hört Rap, Pop. Ich weiß nicht, was man noch alles einpacken kann. Und dann hört man da und dort Anklängen von Impressionismus, Expressionismus. Das ist wirklich also sehr bunt gemischt, aber man hat quasi einen sehr schönen Einklang trotzdem. Und es ist kurz, also wir haben zwei Akte, aber es dauert wirklich eine Stunde 20, aber sehr intensiv. Ja, also es basiert auf eine sehr bekannte Geschichte, also bekannte Mythologie von Ödipus, aber es wird in modernem London quasi, also modern, damals modern, 80ern, verlegt, in einem sehr rauen Milieu. Und die Sprache ist unglaublich derb, also für alle, die gerne fluchen und also sowas gern hören.
Mhm. Nein, aber es wird auf Englisch gebracht oder wird es auf Deutsch?
Auf Cockney-Englisch sogar. Aha. Also es gibt deutschen Übertitel, aber es ist Cockney-Englisch und zwar ist das wirklich so ein Regiolekt, also so Soziolekt, Regiolekt. Das wird nur in dieser kleinen Region da, also wirklich gesprochen dort.
Und East End, ne? London East End.
Ja, genau. Ja. Und das ist wirklich so, die arbeiten mit Codes, die verschlucken sehr viele Silben und Konsonanten. Ja, man müsste wirklich manchmal zwei, dreimal lesen oder nachfragen, was das alles heißen soll, neben den ganzen Schimpfwörtern. Aber wir haben hier das Glück, dass unser Studienleiter, also seine Mutter aus der Gegend kommt und auch er selbst also weiß ganz genau, wie das gehen soll. Deswegen konnte er das auch so coachen und uns helfen. Aber wirklich, die Sprache ist so derb. Also auch vom Libretto schon, also vom Berkow, vom Original-Theaterstück. So derb und ja, also ich glaube, man kann wirklich neugierig sein, weil es ist ganz was anderes, als was man sonst so hört.
Ja, klingt spannend. Wie ist denn das als Dirigentin? Ist das eine besondere Herausforderung, diese Musiksprache zu erarbeiten, wenn da so vieles zusammenkommt?
Ja, doch, weil es ist ja nicht wirklich ein Repertoirestück fürs Orchester. Wir haben ein sehr kleines Ensemble, also im Vergleich zu was man sonst hat im Graben. Wir haben nur 18 Musiker. Und dann denkt man, dass es wirklich so alles kann musikalisch klingen oder so. Ist es aber nicht, weil alle spielen noch sehr viele andere Instrumente außer deren eigenen. Wir haben einen riesen Aufbau, also jedes Orchestermitglied spielt auch ein Schlagzeug, mindestens ein Schlagwerk, also Schlagzeuginstrument. Ja, das kann dann manchmal ziemlich bombastisch sein und macht unglaublich viel Spaß. Also wir haben sehr viel Spaß in den Proben, weil wirklich man, ja, wann durfte man als, ich weiß nicht, Oboistin das letzte Mal wieder auf eine Bremsscheibe schlagen? Also das macht man halt nicht.
Ich glaube, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, ja, als Nicht-Oboist.
Ja, und das macht einfach Spaß. Mhm. Genau.
Wie weit sind Sie denn überhaupt als Dirigentin in die szenische Produktion eingebunden oder in diese Entwicklung der ganzen Produktion? Sind Sie da relativ spät dazugekommen oder sind Sie seit Anfang an dabei?
Nein, weil ich ja eigentlich direkt im Haus bin, war ich also eigentlich von Anfang der Proben an dabei. Und wir haben auch schon vor den Proben, also die Pina Karabulut und ich, haben schon vorher etwas gesprochen über die Ideen und so. Aber ja, so arbeitet man sich zusammen.
Mhm. Genau. Ja, ist das wirklich eine Zusammenarbeit oder macht das jeder für sich? Sie machen die Musik und Sie macht die szenischen Sachen, was auf der Bühne passiert?
Nein, also im Idealfall, ich glaube, egal welche Oper, sollte es immer fachübergreifend sein, dass man dann wirklich eine Symbiose also bildet. Das wäre immer ein Idealfall.
Und Sie haben ein gutes Gefühl, jetzt eine Woche vor der Premiere.
Ja, also wir haben, wir hoffen einfach, dass wir für die Proben, jetzt morgen haben wir zwei Bühnenproben draußen eben mit Orchester und hoffen einfach, dass wir gutes Wetter haben, dass wir proben können, sonst wird das ein bisschen traurig. Ja, nein, aber wir haben schon etwas angefangen und ja, es wirkt gut.
Mhm. Genau. Das heißt, Sie proben auch nicht dann irgendwie im Probensaal, sondern alles draußen?
Wir proben draußen. Ja. Wir haben
in Originalbedingungen.
Genau, wir haben innen angefangen vor dem Sommer, weil natürlich nicht alles aufgebaut werden konnte. Das ist eine ganz andere Gegebenheit. Aber jetzt haben wir eine sehr kurze Periode jetzt auf dem Parkdeck schon geprobt. Und das ist auch ganz was Neues, weil also für uns alle, weil normalerweise sitzt das Orchester quasi vor den Sängern, beziehungsweise der Dirigent oder die Dirigentin auch, dass ich quasi die Sänger auf der Bühne sehe. Aber hier ist es genau umgekehrt, wegen den Platzverhältnissen. Und wir sind oben und die Sänger spielen unten. Und wir müssen alles über Monitore machen. Und das bei so einem relativ komplexen Stück ist schon mit sehr viel, sagen wir mal, erstens Technik, aber auch schon, ja, mit vielen Challenges verbunden. Mhm. Genau. Mhm. Aber also bisher läuft es gut.
Das heißt, den Sängern geben Sie dann die Einsätze Richtung Monitor?
Richtung Kamera.
Oder und Richtung
die sehen
Kamera.
Mich, da, genau.
Richtig,
ich muss
Monitor,
dann mir vorstellen, dass ich die vor mir habe und dann manchmal, wenn die nah genug sind, dann kann ich auch so nach hinten geben, so wie ein Konzert. Aber ja, da gebe ich so in die Leere so ein bisschen, muss mir die Szene dann vor mir vorstellen.
Mhm. Ja. Aber Sie haben schon auch einen Monitor, wo Sie sehen, was auf der...
Das haben wir dann noch dazu hingefügt, weil manchmal muss man eben wissen, wo die gerade sind. Ich kann die Musik nicht einfach irgendwo anfangen.
Genau. Ja. Mhm. Das heißt, Sie gucken auf die Musiker und Sie gucken auf den Monitor und...
Ja, alle, genau, es geht wirklich, also es wird auch der ganze, Sie werden das, alle, die kommen, werden sehen, der ganze Platz wird genutzt, also wird auch bespielt und dann, ja, da gibt es so einiges zu schauen.
Ja. Wie ist das eigentlich überhaupt so in einer normalen, durchschnittlichen Opernproduktion? Müssen Sie oft den Sängern Einsätze geben? Ja. Oder ist das schon so, dass die Sänger eigentlich wissen, wann sie drankommen und den Dirigenten eigentlich nicht brauchen?
Doch, also vor allem bei so einem Stück, weil es ja auch für die nicht Repertoire ist, muss man schon also relativ viele Einsätze geben. Und ja, aber wir haben 4 tolle Sänger, auch teilweise sehr erfahrene und also die wissen genau, was sie zu tun haben. Und ja, mit dem Monitor müssen wir einfach schauen, weil je nach Lichtverhältnissen, also wenn es noch zu hell ist, sieht man die dann nicht so gut, die Monitore. Es muss dunkel werden. Das ist gut. Also immer am Abend proben wir sehr gut. Mhm. Genau, aber man muss tatsächlich Einsätze geben. Und es gibt genug zu tun.
Ja. Ja, aber ab und zu mal solche Herausforderungen anzunehmen, so Wagnisse einzugehen, ist auch eine gute Sache.
Ist es sehr gut, ja. Ist eine gute Übung.
Mhm. Es werden dann 6 oder 7 oder 8 Vorführungen sein oder Aufführungen sein?
Ja, ich glaube 7.
Ja. Ja, genau. Und dann ist es wieder weg. Ist ja eigentlich auch traurig. Das ist keine Produktion, die ins Repertoire gehen kann. Oder?
Wahrscheinlich nicht so, wie es jetzt so draußen, also ja, nein, vielleicht wird das wieder aufgenommen, wenn es den Leuten so gefällt, aber ich weiß nicht. Also, aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass es überhaupt, aufgeführt werden kann und man hat dann wirklich endlich ein bisschen das Gefühl, dass man wieder das tut, was man, ja, wofür man eigentlich immer gearbeitet hat und so, ja.
Ja, wobei Sie ja gesagt haben, das klang vorhin so, also Sie hätten jetzt nicht Däumchen gedreht das Jahr über.
Also nein, das nicht unbedingt, also weil es gab noch andere Sachen zu tun und wir haben auch viel vorbereitet für die Saison. Mhm. Aber ja, es ist dann schon anders, wenn man auf ein Live-Ereignis sich hinarbeitet, als wenn man weiß, ja, das wird eh noch geschnitten oder so. Nein, das und alle freuen sich, weil ich habe mit den Orchesterkollegen auch ein bisschen gesprochen, so ja, sie scheinen viel Spaß zu haben. Ich so, ja, wir freuen uns jetzt, dass es wirklich wieder losgeht. Mhm. Und das spürt man, das ist schön. Mhm. Genau. Und man spürt ja auch vom Publikum, eigentlich Ende von letzter Spielzeit gab es ja schon mit Publikum im Saal auch Konzerte. Und da spürt man auch vom Publikum so viel Leidenschaft und Freude, wie sie sich wirklich einfach wie Kinder wieder freuen, da richtige Konzerte im Saal, also zu hören, live. Mm. Es ist dann doch anders. Ja.
Ja, hoffen wir einfach, dass da jetzt nicht der nächste Lockdown kommt dabei.
Ja, oder ein,
kann man das eigentlich
ein
nicht vorstellen.
Monsunregen
ja, oder
für einen Monat.
Nein. Dann hoffen wir einfach, dass wir das jetzt überstanden haben, zumindest ja für die Kultur, dass es weitergehen kann. Wie auch immer, mit wie viel Publikum auch immer, aber Hauptsache Publikum im Saal.
Ja.
Wie ist es denn eigentlich vielleicht als letzte Frage, wie erleben Sie Berlin jetzt seit einem Jahr ohne Kultur?
Ja, also wegen Lockdown, ich war relativ anständig und also habe mich eigentlich dran gehalten, weil man ist ja auch im Haus gebunden und man will auch niemanden gefährden und irgendwie überall schauen. Deswegen haben wir tatsächlich, also meine Familie und ich haben kaum von der Stadt etwas gesehen, so richtig. Aber eben, wie gesagt, die Gegend und da im Grünen, im Freien, im Park, Charlottenburg, Lostpark oder so, finden wir alle wunderschön. Berlin ist sehr spannend. Also jetzt eigentlich seit ein paar Monaten hat es wieder geöffnet, so mit den Restaurants. Mhm. Vorher war wirklich da ist ja wirklich
sehr
nicht.
Komische Atmosphäre hier
ja,
in der Stadt.
Ja, wirklich. Mhm. Und ich kenne dann das nur so. Mhm. Also, und jetzt, wo es wieder öffnet, ist das natürlich dann wirklich so wie eine Befreiung, so ein Aufatmen. Mhm. Und ja, man kann schon viel machen hier in dieser Stadt.
Haben Sie denn normalerweise eigentlich auch Zeit und Lust, die Kollegen dann zu beobachten, zu erleben in Konzerten, in Opernaufführungen?
Oh ja, Auf jeden Fall.
Also haben Sie auch vor, hier in die Philharmonie zu gehen oder
Staatsoper
und sonst irgendwas?
Ja, ja, ja. Genau, also wenn jetzt wieder losgeht, auf jeden Fall. Also das ist wirklich das Ziel.
Ja.
Hier läuft ja was.
Ja, hoffen wir es einfach. Ja. Vielleicht allerletzte Frage. Wenn Sie mal irgendwie so der Corona-Blues oder sonst ein Blues überkommt und Sie so ein bisschen durchhängen, gibt es irgendeine Musik, die Ihnen hilft, wo Sie sagen, dann geht es mir wieder gut. Das weiß ich, wenn ich die auflege oder wenn ich die spiele für mich, dann habe ich wieder Schwung.
Also jeden Tag etwas anders. Nein, wirklich, da gibt es eine große Liste. Also es dauert zu lange. Aber ich höre mir, ich weiß nicht, also manchmal, wenn ich mir eine Schubert-Sonate, Sonatine anhöre mit Geige und Klavier, gespielt von Grumio, das versetzt mich ein bisschen in meine Kindheit, weil wir das immer sonntags zum Frühstück gehört haben. Und das macht mir schon immer gute Laune. Aber ja, das ist, also jede Art von Musik, finde ich, mir persönlich, kann an verschiedenen Tagen was Verschiedenes bewirken. Und ich finde sogar Turnage hat manchmal da, also wenn man da das macht, das gibt schon sehr viel her, weil das ist einfach so rockig und das macht schon Spaß. Ja. Ja. Also ja, ich finde, Musik hören tut schon, man kann auf jeden Fall sich lange beschäftigen.
Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Freundin.
Dankeschön.
Und vielen Dank fürs Zuhören.